Herzlich willkommen zum 16. Podcast mit Friederike und Jens. Wir haben heute einen tollen Gast bei uns, Johannes Wockenfuß. Er kommt von, und das sagt er am besten gleich selbst, sonst sage ich es wieder falsch. Johannes, woher kommst du?
Ich komme von Akademia.
Super. Akademia, wir haben es schon mal gehört, aber was macht ihr an sich? Was macht Akademia?
Das ist eine gute Frage, was wir machen. Vielleicht nicht ganz so gewöhnlich, aber wir bezeichnen uns selber als Sozialunternehmen. Und als Sozialunternehmen, ja, habe ich jedenfalls so gelernt, es ist wichtig, dass man eine klare Vision hat. Und wir haben eine klare Vision, die eigentlich auch am besten beschreibt, was wir machen. Und zwar kämpfen wir eigentlich für mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel. Das ist unser großes Ziel, was wir erreichen wollen. Und das machen wir, indem wir einzigartige Erlebnisse in diesem Bereich schaffen. Genau, und das ist im Prinzip die Mission, aber beschreibt eigentlich auch gleichzeitig, was wir dann konkret machen.
Du hast es schon angesprochen, Sozialunternehmung. Was bedeutet das für euch? Also ist das, da habt ihr euch ja was bei gedacht, wahrscheinlich bei Sozialunternehmung. Was steckt dahinter?
Ich würde es so definieren, dass wir als Sozialunternehmen ein gesellschaftliches Problem, das ist in unserem Fall die Entfremdung der Gesellschaft von der Lebensmittelproduktion, mit einem unternehmerischen Ansatz lösen wollen. Und der Fokus liegt bei dieser Beschreibung im Prinzip auf den unternehmerischen Ansatz, aber auch auf das Lösen. Also damit ist dieses Unternehmen nicht ins Leben gerufen, um im Prinzip irgendwie eine gute Zeit zu haben oder zu sagen, ja, hier gibt's noch irgendwie eine Marktlücke oder sowas, deswegen braucht es jetzt hier Akademia, sondern es ist wirklich das Ziel, dieses Problem zu lösen. Und das ordnet sich im Prinzip auch alles unter dieser Mission unter. Und der unternehmerische Ansatz beschreibt im Prinzip so, wie wir arbeiten. Auf der einen Seite steht dahinter ja auch ein Geschäftsmodell, was auch sozusagen Geld erwirtschaftet, was wir wieder ins Unternehmen reinstecken können. Und heißt aber auch, dass wir unternehmerisch arbeiten, in dem, wie wir miteinander arbeiten. Also ich glaube, das ist sehr ähnlich zu vielen For-Profit-Startups, was jetzt unsere Kultur im Unternehmen angeht. Mhm. Das ist vielleicht nicht so. Und wir sind auch nicht eine NGO oder ein Verein, sage ich mal, der jetzt auf Spenden irgendwie von Mitgliedern nur angewiesen ist, sondern wir erwirtschaften auch unsere eigenen Erträge, indem da zum Beispiel unsere teilnehmenden Schulen und Kitas auch einen Beitrag zahlen für das, was sie von uns bekommen.
Was mich da total interessiert ist, du hast ja gesagt, Sozialunternehmen. Ihr hättet ja aber auch einfach sagen können, das ist uns wichtig, wir machen einfach eine ganz normale GmbH und verkaufen da unsere Sachen, weil die cool sind. Aber das ist ja jetzt nicht euer Ansatz, sondern ihr wollt ja damit auch wirklich was erfüllen. Wieso, also was treibt dich da an zu sagen, nee, wir sind ein Sozialunternehmen und wir sind jetzt nicht dafür da, um dann vielleicht am Ende doch einen Exit zu machen, weil ich meine, eure Produkte sind mega cool, ne? Ich meine, da sind bestimmt auch viele daran interessiert, euch vielleicht aufzukaufen oder so.
Das würde ich auch gerne mal tatsächlich sehen, so ein Angebot. Also ich glaube, mittlerweile ist es so komplex und brauche auch eine Menge Fachwissen, um das tatsächlich umzusetzen. Also vielleicht für die, wie hat Martin Sonneborn mal gesagt, die Leute draußen an den Geräten, da kann ich das jetzt auch endlich mal sagen, die diesen Podcast hören, was mich sehr freut. Wir setzen im Prinzip Bildungsprogramme an Schulen und Kitas um. Das größte Programm ist die Gemüseakademie, wo wir ja den Schulgarten im Prinzip zurück in die Schule bringen wollen und Lehrkräfte, Schulen dabei unterstützen, einen richtig guten Schulgartenunterricht zu machen. Das beginnt bei der Anbauplanung. Das beginnt oder ist im Prinzip, dass wir die Kulturen zur Schule bringen. Wir geben Fortbildung für die Lehrkräfte, liefern Bildungsmaterial und so weiter. Das ist also recht umfangreich. Und so ein Programm aufzubauen und dann zu verkaufen, weiß ich gar nicht, ob das überhaupt möglich wäre. Und warum wir das machen, ist, glaube ich, schon das klare Ziel, dass wir ja auch gemeinnützig sind von unserer Idee her. Also die Idee mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel ist in ihrer Grundvision oder Grundidee schon gemeinnützig und deswegen haben wir es im Prinzip auch im Namen, dass wir ein gemeinnütziger Verein, ein e.V. sind und im Prinzip kein profitorientiertes Unternehmen. Und es erlaubt uns natürlich auch an Stiftungen, an Förderer heranzutreten, weil klar ist, wir sind e.V. und die Leute können natürlich auch spenden. Also das tun ja auch viele. Also wir sind auch bei Better Place und so, wo man uns im Prinzip auch eine Spende zukommen lassen kann.
Was ich da noch spannend finde, ist, du hattest ja also was hat dich da hingebracht zu sagen, das ist jetzt mein Thema, dafür will ich mich einsetzen? Weil bei uns geht es auch so ein bisschen darum zu fragen, ja, mach doch einfach mal. Also wie bist du dazu gekommen, einfach mal zu machen?
Also ich finde das Motto super, mach doch einfach mal. Ich glaube, es ist auch ein Teil von unserer Kultur mittlerweile, dass wir sagen, eigentlich ist jeder, jede, die bei uns arbeitet, dafür verantwortlich, einfach zu machen und die Sachen anzupacken. Das sind ja manchmal einfach schon ganz Kleinigkeiten, dass irgendwie E-Mail-Programm findet man doof oder es gibt irgendwo eine Kommunikationsschwierigkeit und da ist im Prinzip jeder, jede mit in der Verantwortung, auch selber zu machen. Was mich da jetzt hingebracht hat, ist eigentlich voll unspektakulär. Also ich habe studiert und brauchte einen Job als Werkstudent. Und da gab es so einen kleinen popligen Verein, Academia. Da saßen damals irgendwie 7 Leute, die das gerade aus einer Masterarbeit heraus gegründet hatten. Und der Verein stand frisch. Und es gab, ich glaube, ungefähr 20 Schulen fest. Oder waren es damals noch 6, die da irgendwie mitmachen bei diesem Pilotprogramm Gemüseakademie. Und die brauchten Werkstudent in der Kommunikation und ich kannte mich so ein bisschen mit Computern aus und mit Photoshop und bin da so reingerutscht, was aber total gut gepasst hat, weil ich von meinem Background her halt Geograf, Agrarwissenschaftler und Ökologe bin und mich auch schon viel mit urbaner Lebensmittelproduktion beschäftigt hatte und geguckt hatte, wie kann man im Prinzip die Landwirtschaft nachhaltiger gestalten. Und ich fand es voll geil, dass die Idee der Gemüseakademie wirklich da am Kern anpackt und im Prinzip den neuen Generationen schon von Anfang an vermittelt, wie eigentlich eine nachhaltige Landwirtschaft und halt auch ein nachhaltiger Konsum aussehen kann. Und ich glaube, so dieses einfach machen war eigentlich ein gutes Match, weil ich, glaube ich, so vorher auch schon irgendwie war, aber es da natürlich auch irgendwie noch mehr ausleben konnte und mich da deshalb auch sehr, sehr wohl gefühlt habe.
Was ist deine Aufgabe jetzt? Das, ich habe es gelesen, aber du kannst ja vielleicht nochmal übersetzen. Also das ist ja auch ein Begriff, der auf jeden Fall spannend ist. Du bist Entrepreneur in Residence, ist richtig? Oder? Ja,
genau.
Was steckt dahinter jetzt bei euch konkret jetzt im Unternehmen?
Also ich hatte diese Schwierigkeiten auch am Anfang und habe meiner Oma das auch versucht zu erklären und die wusste ehrlich gesagt auch nichts mehr damit anzufangen. Dachte ich mir, ist auf der einen Seite so ein kleiner Ritterschlag, weil ich mache was Neues. Aber ich wollte natürlich auch, dass sie es versteht. Von daher kann ich es vielleicht auch erklären. Ja, im Prinzip geht es darum, Ideen zu entwickeln oder als Art Unternehmer im Unternehmen zu fungieren, der entweder in existierenden Programmen oder Projekten kleinere Sachen entwickelt oder im Prinzip auch neue Ideen entwickelt. Das können zum Beispiel so Programme sein wie derzeit entwickle ich die Campusakademie, das ist die Idee, diese Gemüseakademie-Idee, also wir unterstützen die Schulen, dass die halt einen besseren Schulgartenunterricht machen können, noch eine Ebene höher zu setzen und direkt in die Lehramtsausbildung zu gehen und dort die angehenden Lehrkräfte zu unterstützen, die später dann an die Schulen gehen und Schulgartenunterricht machen. Und das ist jetzt so momentan eine meiner Aufgaben, können aber im Prinzip auch andere Sachen sein. Es ist sehr ein großes Querschnittsthema, es passt irgendwie überall rein. Ich bin da mit sehr vielen Teamkolleginnen irgendwie in Kontakt und bin hier und da mal, mache auch viel so ad hoc, kriege auch Aufgaben im Prinzip von der Geschäftsführung rüber geschickt, wo ich mich dann drum kümmere, repräsentiere so ein bisschen auch unseren Verein nach außen. Genau, das würde ich jetzt so als Entrepreneur in Residence beschreiben, wie ich es verstehe momentan.
Danke. Eine Frage nochmal, du hast ja auch gesagt, mit vielen Schulen, also ihr arbeitet mit vielen Schulen, das ist sozusagen auch dann Schulgartenunterricht sozusagen die Hauptaufgabe. Stelle ich mir auch fast schon ein bisschen kompliziert vor, weil es ja natürlich auch, weil Schulen ja immer so Ländersache sind. Also seid ihr in allen Bundesländern beispielsweise vertreten? Also gibt es in allen Bundesländern Möglichkeiten für euch oder ist das unterschiedlich?
Also sage ich dir ganz ehrlich, das ist eine absolute Herausforderung. Dadurch, dass Bildung Ländersache ist, was ich bis heute auch nicht so richtig verstehe, muss ich sagen, warum das wirklich so ist. Wir sind in allen Bundesländern vertreten. Also wir haben derzeit 650 Schulen und Kitas in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die teilnehmen. Und es ist immer wieder eine neue Herausforderung, also überall andere Gegebenheiten letztendlich, wo man sich immer wieder darauf einstellen muss. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass dieses Konzept der Gemüseakademie auch recht flexibel umgesetzt werden kann. Also das wird im Regelunterricht, jetzt sei es Sachkundeunterricht oder in manchen Bereichen heißt es vielleicht noch Heimatkunde oder ABT oder WAT oder TAW, das heißt dann wieder anders, heißt aber über Arbeit, Wirtschaft, Technik umgesetzt, im Bio-Unterricht, vielleicht auch mal in der AG nachmittags oder sowas. Das ist echt total flexibel. Ich glaube, das Kurioseste, was ich bis jetzt hatte, war der Religionsersatzunterricht, in dem dann der Schulgartenunterricht stattfand. Und zeigt eigentlich, wie gut sich das dann irgendwie flexibel integrieren lässt.
Und wenn ich jetzt an so einer Schule arbeiten würde, wie komme ich dann dazu, mit euch zusammenzuarbeiten? Was muss ich denn dann machen?
Am besten gehst du einfach auf unsere Website gemüseakademie.de, kleiner Werbeblock, und entweder schaust du, wer direkt Ansprechpartnerin in deiner Region ist, und schreibst ihnen direkt eine E-Mail oder über unser Kontaktformular, und dann nehmen wir Kontakt zu dir auf, schauen, wie groß muss deine Ackerfläche sein, wie viel Vorerfahrung hast du, was traust du dir zu. Es soll auch nicht zu viel werden für die Schulen, es soll die nicht überfordern, und es soll sie im Prinzip Schritt für Schritt in die eigene Selbstständigkeit dort geleiten, dass wir uns irgendwann eigentlich überflüssig machen können und sie den Schulgartenunterricht selber durchführen können. Und da schauen wir am Anfang erstmal, wie sind denn eigentlich die Gegebenheiten an der Schule, wie kann die Finanzierung auch aussehen, wie viel Geld hat die Schule da vielleicht zur Verfügung, wie viel Platz haben die, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, Hochbeete aufzustellen, wenn alles versiegelt ist und so. Also das prüfen wir dann eigentlich alles bei einem Termin auch dann vor Ort direkt an der Schule.
Ihr habt ja noch auch andere Projekte, hast du gesagt. Was macht ihr denn noch? Weil ich finde das generell total interessant, weil ich jetzt auch nachhaltige Landwirtschaft studiere und immer denke, was kann man denn jetzt noch machen, gerade auch wenn man jetzt keinen eigenen Acker hat?
Das ist eine gute Frage. Genau, wir sind mit der Gemüseakademie für die Schule gestartet und haben dann recht bald gemerkt, dass es auch für die Kita interessant ist. Dort gibt es das Programm Gemüseakademie Ackerkita. Recht ähnlich wie in der Schule, im Prinzip bloß wirklich auf eine andere Zielgruppe, also Kindergartenkinder umgemünzt, wo wir Rudi Radieschen haben, eine sprechende Handpuppe und die Ackergeschichten, die Ackerabenteuer von Carla Kartoffel, Sarah Salat und so weiter. Dann haben wir die Gemüseklasse, die wendet sich auch an Schulen, vor allem an Grundschulen, wo es darum geht, innerhalb des Klassenraums im Prinzip indoormäßig Gemüse anzubauen, mit so einem kleinen Hochbeet, wo es sieht so aus wie so ein überdimensionierter Balkonkasten mit einer Lampe drüber, wo die Schülerinnen und Schüler an sehr einfachen Kulturen diesen Wachstumsprozess und diesen Pflegeprozess miterleben. Das ist die Gemüseklasse. Dann haben wir noch die Ackerpause. Das ist ein Programm, was sich an Unternehmen richtet mit dem Slogan Gemüse sehen, Teamgeist ernten, weil wir viele sind natürlich Schreibtischtäterinnen, irgendwie auch einfach mal rauskommen müssen, uns anderweitig betätigen. Und das kann man nicht nur an der Kaffeemaschine, sondern halt auch an einem Beet tun und da auch was über gesunde Ernährung, über eine gesunde Lebensweise auch im Office lernen. Da wenden wir uns aber auch mittlerweile an Wohnungsbaugesellschaften, einfach so in dem, gerade wo jetzt viele zu Hause sind, mit dem Ziel im Prinzip auch so Mieterinnen zu stärken oder auch dort Gemeinschaften aufzubauen. Und dann gibt's noch das Programm Black Turtle, wo wir uns an private Haushalte wenden, wo jede, auch ihr, die Hörer dieses Podcasts, ein kleines Saatgutset mit Anleitung und Online-Begleitung nach Hause bestellen könnt, wo ihr von uns alte Sorten zugeschickt bekommt, die ihr vielleicht so noch nicht kennt. Alte Gemüsesorten, es gibt wahnsinnig viele Gemüsesorten, vor allem alte, die geschmacklich auch wesentlich vielfältiger sind als das, was man so aus dem Supermarkt kennt. Und bekommst du im Prinzip ein paar alte Gemüsesorten nach Hause geschickt, eine gute Anleitung, kannst es auf deinem Balkon oder halt auch in deinem Hochbeet oder vielleicht sogar, wenn du einen Garten hast, im Garten anbauen. Und da ein bisschen mehr über Biodiversität und geschmackliche Vielfalt lernen.
Super. Mich interessiert es auch besonders noch mit den Unternehmen. Das hast du mal angesprochen, also so die Ackerpause. Gibt es denn da Unternehmen, die da auch sozusagen immer mehr in diese Richtung gehen? Also ich weiß jetzt aus meinem Unternehmen, ich habe das tatsächlich schon mal meinem Chef gesagt, wenn er zuhören sollte, dann würde ich mich freuen, wenn er es dann mal umsetzt. Gibt es denn da zunehmend so eine Nachfrage, dass da Unternehmen sagen, also wir finden das gut, also Friederike und ich haben es ja tatsächlich schon mal bei euch gesehen, also haben auch tatsächlich gesehen, wie das funktioniert. Kommt da immer mehr oder gibt es da einen Trend oder kannst du was
dazu? Ja, ich würde schon sagen, dass es da eine größere Nachfrage gibt. Das ist natürlich jetzt in diesem Jahr, sage ich mal 2020, war so ein bisschen schwierig mit Office Gardening. Wir haben es dann umgemünzt auf Home Office Gardening. Im Prinzip auch so Beete nach Hause verschickt, wo die Kolleginnen und Kollegen dann auch zu Hause im Prinzip ihr Gemüse anbauen konnten, das halt auch gemeinsam teilen konnten. Aber generell beobachten wir schon, dass es da eine höhere Nachfrage gibt. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass so ein bisschen so das klassische betriebliche Gesundheitsmanagement, in dem Bereich fällt es halt häufig rein, oder das Teambuilding, da braucht man einfach häufig frische Ideen. Und gerade so ein kontinuierliches Programm, was halt nicht nur das Team fördert, sondern halt auch ja, Spaß macht oder man auch einfach so ein bisschen in der Erde wühlen kann, gerade wenn man halt viel am Rechner sitzt, kommt, glaube ich, ziemlich gut an. Von daher haben wir da auf jeden Fall eine höhere Nachfrage und wir merken auch, dass die Unternehmen sehr unterschiedlich sind. Also das reicht vom Einzelhandel bis zur Medizinbranche, je nachdem auch, wie die Unternehmenskultur ist. Also das kann man eigentlich gar nicht so an der Branche festmachen.
Ich habe tatsächlich mal einen Garten von euch gesehen bei Different, hier in Berlin an der Spree direkt. Und die haben so eine schöne Dachterrasse.
Da war ich auch schon, die ist richtig
gut. Das ist einfach der Wahnsinn. Und da haben wir tatsächlich auch mal ein Meetup gemacht und alle sind total begeistert. Und dann streunt man da irgendwie so rum, hat natürlich einen fantastischen Ausblick auf die Spree. Und dann schnappt man sich hier und da dann mal eine Tomate oder irgendwie so ein Basilikumblatt. Und also da habe ich schon gemerkt, dass man da auch in der Mittagspause richtig runterkommen kann, ne? Wenn man sonst die ganze Zeit auf den Bildschirm starrt. Was mich noch interessiert, kombiniert ihr das dann auch tatsächlich mit irgendwas? Du hast gesagt, das kann auch so als Teambuilding gesehen werden. Also habt ihr dann auch Leute dabei, die so Teambuilding begleiten oder sagt ihr einfach, das ist einfach sowas, die Alternative zur Kaffeemaschine?
Nö, also wir machen da auch, also wir bieten Workshops an, die kannst du dann als Unternehmen im Prinzip auch dazu buchen. Da gibt es zum Beispiel dann den Workshop, okay, wir machen Aufstriche aus euren Produkten, die ihr da angebaut habt und bringt vielleicht noch ein bisschen was mit, je nachdem, wie viel dann auch gewachsen ist. Und ihr sucht euch aus diesen Zutaten, meinetwegen 15 verschiedene Zutaten von Leinöl über Zucchini, über Kichererbsen, Tomate, Gurken, was weiß ich. Stell dir deinen eigenen Aufstrich zusammen. Und hier gibt es ein paar Ideen und dann ja, arbeitet man im Prinzip in kleinen Teams, erarbeitet sich so einen Aufstrich, probiert den mal, schaut, was schmeckt, was kann man vielleicht noch besser machen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir geben einen Kurs zum Thema Fermentation, auch zum Thema Anbau natürlich. Also das gibt es auch häufig, dass wirklich viele Interessierte dabei sind, die sagen, ja, wie mache ich es denn jetzt im eigenen Garten? Wie setze ich eine Jungpflanze richtig ein und wann ist die perfekte Zeit für Tomaten? Wie geize ich die aus und so? Aber das ist natürlich echt total unterschiedlich. Genau, und es ist eigentlich immer der Fall, dass dann jemand von uns kommt. Also wir haben da so sehr gute Acker-Coaches. Das sind unsere Acker-Expertinnen, die dann zu den Unternehmen fahren und genau, dann zu den unterschiedlichsten Themen. Es kann auch Saatgutgewinnung sein. Zum Beispiel hatten wir auch schon einen Workshop machen. Und da geht es immer um das Gemeinsame und es geht auch immer um das Lernen oder das Erleben mit allen Sinnen. Ne? Also ums Schmecken, ums Riechen, ums Fühlen. Genau.
Was mich nochmal interessieren würde jetzt bei dir ist, hast du denn so einen nachhaltigen Hintergrund schon gehabt? Also jetzt, du hast gesagt, du hast Geografie studiert, richtig? Mhm. Hattest du Eltern, ältere Geschwister oder ähnliche Personen, die gesagt haben, Mensch, das so Nachhaltigkeit, das wird ganz gut zu dir passen? Oder hast du mit denen mal gesprochen oder so? Weil für uns interessiert immer und auch unsere HörerInnen, glaube ich, wo kommt denn das her, dass dann Menschen auf einmal sagen, sie sind nachhaltig und verhalten sich ökologisch und suchen was Sinnvolles? Ist das bei dir einfach so gekommen, durch Zufall, oder kannst du vielleicht was dazu sagen? Mhm.
Ja, ich glaube, mir wurde es nicht in die Wiege gelegt. Ich würde sagen, dass das Konzept der Nachhaltigkeit natürlich auch auf unterschiedliche Bereiche, wie zum Beispiel die ökonomische Nachhaltigkeit, umgelegt werden kann und auch meine Eltern natürlich ein Interesse daran hatten, dass ich mein Taschengeld nicht alles auf einmal ausgebe. Und da irgendwie gelernt habe, auch ökonomisch nachhaltig damit umzugehen. Diese ökologische Perspektive hat sich mir dann wirklich erst im Studium eröffnet. Da kann ich mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich, ja, ich weiß gar nicht mal in welchem Kurs das war. Ach stimmt, ökologischer Landbau habe ich da studiert an der HU in einem Semester. Und ich saß mit einem Kumpel in der Mensa. Und wir haben so beide festgestellt, boah, ja, ey, jetzt essen wir hier halt irgendwie so ein Schweinemedaillon, schmeckt nicht besonders gut. Und eigentlich haben wir gerade gelernt, dass dadurch, dass so viel Soja angebaut wird und die Tiere müssen das essen und dann können wir die erst schlachten und dann essen. Und dadurch geht so eine Menge Energie verloren. Das ist ja eigentlich voll unnachhaltig, ne? Das macht ja nicht so viel Sinn. Und dann meinte der so zu mir, ja, komm, dann lass doch mal ausprobieren, einfach kein Fleisch zu essen. Und ich gesagt, ja gut, machen wir. Erstmal einen Monat ausprobieren. Und irgendwie so bin ich dann überhaupt da erstmal in Kontakt gekommen. Ich habe es dann tatsächlich auch ein paar Jahre komplett durchgezogen, bin auch heute größtenteils auch als Veganer unterwegs. Aber ich glaube, erst so im Studium so richtig mit diesem fachlichen Begreifen der Hintergründe, gerade so in Bezug auf die Fläche, das hat mich da mal sehr interessiert als Geograf, vom Flächenfußabdruck. Da wurde ich, denke ich, so in die Richtung so gebildet und erzogen. Vorher hat das eigentlich keiner gemacht.
Was ist der Flächenfußabdruck?
Der Flächenfußabdruck, oh, jetzt genau, werde ich befragt. Ja, ich glaube, da geht es im Prinzip darum, zu schauen, wie viel Fläche wurde für jetzt zum Beispiel ein Lebensmittel aufgewandt, um das herzustellen. Und da kann man natürlich einfach nur das Lebensmittel an sich anschauen. Und wenn ich eine Tomate nehme, dann habe ich im Prinzip wirklich die Fläche, wo die Tomate drauf wächst. Allerdings kommt ja auch noch Verpackung, Transport und so weiter dazu. Auch der Sprit für den LKW musste produziert werden. Die Verpackung musste hergestellt werden. Und insbesondere bei verarbeiteten Lebensmitteln wie tierischen Produkten kommen dann im Prinzip auch die ganzen Futtermittel dazu. Und dadurch wird dieser Flächenfußabdruck dann irgendwie recht schnell recht groß. An der Stelle würde ich das 2000 Quadratmeter, der 2000 Quadratmeter Acker heißt da, glaube ich, empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das wird sehr gut deutlich. Für die Berlinerin kann man sich auch anschauen, beim alten Igerpark, wie das dann in der Praxis aussieht.
Mhm. Da wollte ich auch immer noch mal hin, da war ich auch noch nie. Aber mir ist es schon häufiger begegnet, tatsächlich. Mhm.
Die haben auch einen guten Newsletter, kann man sich auch eintragen.
Du hast jetzt ganz viele spannende Sachen erzählt. Also das, wir könnten wirklich sehr, sehr lange mit dir weitersprechen. Also ich merke das, und Friederike merkt das ja auch schon lange. Die Frage für uns ist natürlich auch mal so, was wollt ihr denn an sich machen jetzt, also mit der Firma? Wenn du jetzt so wirklich mal so ein bisschen spinnst und sagst, Mensch, wo stehen wir in 5 Jahren oder so? Was wollt ihr denn verändern oder was wollt ihr denn erreichen? Du hast es ein bisschen angedeutet, es gibt viele Schulen, Kitas und so weiter, auch zunehmend Unternehmen. Also habt ihr da so einen Plan oder sagt ihr, okay, also die Sache ist an sich gut, wir versuchen einfach die Schulen, die wir jetzt haben, weiterhin zu halten, dass die weiterhin praktisch dann anbauen, weil das ja auch dauert. Das hat ja auch was mit einer Dauer zu tun, jetzt gerade bei Pflanzen, dass die auch was anpflanzen, was auch längere Zeit wächst. Und ich glaube, aufgrund der klimatischen Veränderung gibt es auch mehr Möglichkeiten mittlerweile, was bei uns wächst, kommt noch hinzu. Oder sagt ihr, es bleibt so? Sagt ihr, es kann noch mehr werden? Also hast du da so eine Tendenz oder so vielleicht? Mhm.
Ja, eigentlich wollen wir, was heißt eigentlich? Wir wollen den Systemwandel. Also wir wollen ganz klar mehr Wertschätzung für Lebensmittel, nachhaltigen Konsum in der Gesellschaft. Das betrifft eigentlich natürlich nicht nur die Schulkinder. Hier sind wir jetzt, ja, wage fast nicht zu sagen, recht weit, aber wir haben zumindest einen guten Anfang gelegt. Und in dem Bereich, der, sage ich mal, im Bildungsbereich, im Schulbereich und im Kita-Bereich, haben wir ein klares Ziel. Und das heißt, bis 2030 wollen wir jedes Kind in Deutschland erreichen. Das ist ambitioniert, aber ich denke, es ist durchaus schaffbar. Das werden wir nicht alleine schaffen. Da brauchen wir viele Partner aus der Politik zum Beispiel auch. Deswegen gehen wir da auch mal rein und machen auf uns aufmerksam, weil die auch erstmal ein paar Hebel umlegen müssen. Aber ansonsten wollen wir ja natürlich den Systemwandel erreichen. Wir wollen, dass es möglich ist, sich nachhaltig zu ernähren, dass Konsumentinnen und Konsumenten Zugang zu Bildung haben über Ernährung und ja, dass sie auch die Freiheit haben zu wählen, was sie konsumieren. Das Thema Ernährungssouveränität spielt da, glaube ich, auch eine große Rolle. Genau, das ist eigentlich unser Ziel und da gibt es jetzt kein Zeithorizont. Aber idealerweise hätten wir es natürlich eigentlich so, dass jeder Mensch in Deutschland irgendwann mal selber Gemüse angebaut hat, um wirklich zu verstehen, wie viel Arbeit steckt da eigentlich drin und ja, wie schmeckt eigentlich das richtige Gemüse im Vergleich zu dem, was ich im Supermarkt bekomme.
Du hast gesagt, ihr wollt letztendlich auch den Systemwandel, was ich jetzt gesehen habe, euer Programm hier Black Turtle, das ist ja super interessant, da stellt ihr ja alte Sorten zur Verfügung Und das ist ja auch etwas, also ich kenne mich da tatsächlich nicht so gut aus, aber was ich so am Rande mitbekomme, dass es natürlich super schwierig ist, gerade in der Saatgutbranche gerade, weil es immer weniger Varietät gibt und gerade in Zeiten der Klimakrise wir aber genau diese brauchen, um überhaupt auf den Klimawandel irgendwie reagieren zu können. Was war der Grund von bei euch zu sagen, das machen wir jetzt mit den alten Sorten?
Also tatsächlich wird mir auch jedes Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen Angst und Bange, würde ich fast sagen, wenn ich an dieses Thema denke. So, und ich kriege jedes Mal so ein bisschen Gänsehaut und denke mir, ey, scheiße, wir müssen echt was tun, weil einfach dieses Saatgutthema, ne, das äußert sich natürlich auch bei uns schon. Wir brauchen jetzt nicht die Riesenmengen an Saatgut, aber wir wollen eine Vielfalt vermitteln. Und man bekommt einfach nicht jedes Jahr jedes Saatgut. Also das ist etwas, was endlich ist und was auch durchaus verloren gehen könnte, wenn es nicht nachgebaut wird. Deswegen ist unser Landwirtschaftsteam da auf jeden Fall auch jedes Jahr dabei, Sorten wieder nachzubauen und einfach unsere eigenen Vorräte im Prinzip auszufüllen. Und ich glaube, warum wir das gemacht haben, ist einfach, dass in diesem Bereich so eine riesige Bildungslücke herrscht. Das kann ich nur von mir selber bestätigen. Im Prinzip wusste ich, bevor ich bei der Gemüseakademie oder bei Academia gestartet bin, auch nicht, dass es über 2500 Tomatensorten weltweit gibt, weil ich nur vielleicht 3 kenne und sie noch nicht mal richtig benennen könnte. Ja, geschweige denn irgendwie von Obstsorten und eigentlich beim Gemüse zu bleiben, da es gibt so wahnsinnig viel und gerade in Bezug auf den Klimawandel brauchst du halt diese resistenten Sorten, die auch samenfest, also wirklich in ihrer Erscheinung und ihrem Geschmack so bleiben, wie sie sind und auch von allen genutzt werden können. Meiner Meinung nach ist da in Deutschland gar nicht so wahnsinnig viel Bewegung drin in dem Thema. Also es kam jetzt so ein bisschen durch, ich glaube, der Film hieß unsere Sorten oder sowas oder alte, weiß ich gar nicht mehr genau. Unser Saatgut, so heißt er, genau, richtig. Wo einfach dieses Thema auch nochmal so ein bisschen einem größeren Publikum zugänglich gemacht wurde. Aber nach wie vor im Supermarkt ist die Auswahl irgendwie total gering. Und alte Sorten heißt halt auch viel Biodiversität. Und Diversität fördert ja auch im Allgemeinen die Resilienz, wenn wir einfach eine größere Auswahl haben und uns damit sozusagen auf den Klimawandel besser einzustellen.
Ja, was ich so beobachte, ist ja zum Beispiel im Supermarkt gibt es ja zumindest jetzt mal hässliches Gemüse oder Gemüse, was jetzt so wächst, wie es wächst. Also jetzt nicht immer total genormt irgendwie. Das ist ja schon mal so ein Schritt. Vielleicht kommen wir auch dahin, dass da einfach noch mehr angeboten wird. Das hat natürlich immer was mit der Nachfrage auch zu tun, ne? Also was so Menschen nachfragen. Aber ich wollte nur mal darauf eingehen, was du sagtest. Also das ist ja auch sehr spannend. Wenn ihr so das Ziel habt, also noch mehr Kitas, noch mehr Schulen, Kindergärten zu erreichen, ist natürlich sehr geschickt, weil wenn ihr sozusagen in die Sozialisation eingreift, also praktisch der Kinder, dann kennen die das ja auch später. Dann haben das viele schon mal irgendwo vermittelt bekommen und wissen auch, was es da für Möglichkeiten gibt. Also ich glaube, das ist meine persönliche Meinung jetzt, dass viele einfach so sich entfremdet haben von vielen Dingen, weil sie nicht nur, weil sie in der Stadt aufgewachsen sind, sondern weil sie auf dem Land aufgewachsen sind, sich aber nie für den Garten interessiert haben und auch die Eltern vielleicht immer nur 2 Tomatensorten angebaut haben und nicht mehr. Das ist ja einfach auch so ein Problem, dass du es ja auch, was du sagtest, auch nicht unbedingt wissen kannst, wenn du dich nicht dafür interessierst. Und wenn du weißt, es gibt 2500 Tomatensorten, das ist ja schon mal wirklich eine große Zahl und bei anderen Dingen ja genauso. Du hast gesagt, was ihr verändern wollt, wo ihr hin wollt eben auch so. Diese Partnerschaften hast du mal angesprochen, das würde mich nochmal interessieren. Also was könntet ihr euch da vorstellen, welche Partnerschaften? Also welche Partnerschaften sind sozusagen gute Partnerschaften und welche Partnerschaften werden auch vielleicht Partnerschaften mit dem Teufel?
Ja, das ist eine spannende Frage. Da kann man sich auch drüber streiten. Das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Also wir arbeiten mit sehr vielen unterschiedlichen Partnern zusammen, weil wir natürlich Geld brauchen, um unsere Vision zu verwirklichen. Und das sind zum Beispiel Gesundheitskassen können das sein, die einen Präventionsauftrag zu erfüllen haben. Das passt sehr gut zu uns. Das sind aber auch Unternehmen, die sich gesellschaftlich und nachhaltig engagieren wollen. Das sind aber auch viele Stiftungen, die einfach einen Stiftungszweck haben. und wo im Prinzip irgendwo ein Stiftungskapital ist und die uns unterstützen. Also sehr, sehr breites Spektrum, würde ich sagen. Und das ist auch, glaube ich, das, was uns ausmacht. Wir haben jetzt nicht nur diesen einen Partner und sind deswegen auch nicht nur von einem Partner abhängig. Also wenn uns irgendwann mal ein Partner sagen würde, also Academia, wir wollen jetzt, dass ihr diese Saatgut verwendet und wir wissen aber, das ist Hybrid-Saatgut oder nicht samenfest oder sonst was, dann können wir im Prinzip sagen, nein, so sehr sind wir auch nicht auf eure Partnerschaft angewiesen. Wir haben noch 100 andere Partner. Das ist, glaube ich, total wichtig und wir sind auch nicht von einem großen Unternehmen oder einer Organisation, einer Stiftung initiiert. Von daher sind wir da sehr frei in unserer Entscheidung und wollen auch total so ein Greenwashing vermeiden, dass sich jetzt irgendwie Aldi Süd hinstellt und sagt, ja, genau, wir sind jetzt so toll, weil wir die Gemüseakademie unterstützen. Dennoch ist da unsere Philosophie, weil du gerade so die schlechten Partner mit dem Teufel im Prinzip ansprachst, als wir gestartet sind, auch so mit diesem Partnerschaftenkonzept, da sind wir natürlich auch als erstes auf so grüne Unternehmen zugegangen, ne? So, wir haben uns irgendwie jetzt an Bio-Supermärkte gewandt oder Bio-Limonadenhersteller, ohne da jetzt Namen zu nennen, so. Und die haben uns so ein bisschen gesagt, ey, total toll, was ihr macht. Aber wisst ihr was? Mit uns wollen irgendwie alle diese grünen Unternehmen auch zusammenarbeiten. Das war so das eine Ding. Und auf der anderen Seite wollen wir zum Teil natürlich auch genau die Zielgruppe erreichen, die nicht bei, zum Beispiel im Bio-Supermarkt einkauft. Wir wollen eigentlich nicht die Kinder der Bio-Öko-Eltern, sage ich mal, die dort einkaufen sollen, aber wir wollen im Prinzip wirklich den ganz normalen, ja, weiß ich nicht, einfach die Leute in dem ganz normalen Netto einkaufen und wollen die erreichen. Und dazu brauchen wir letztendlich auch Partnerschaften mit solchen Unternehmen. Das ist total schwierig, da eine gute Partnerschaft auszuloten. Aber wenn sie erstmal funktioniert, und ich kann sagen, dass sie mit einigen Unternehmen in dieser Richtung gut funktioniert, weil es im Prinzip auch auf dieser Augenhöhe stattfindet, was ich gerade erwähnte, dass wir uns da nichts vorschreiben lassen und auch zum Beispiel eine totale Werbefreiheit haben, was an den Schulen und Kitas angeht. Und es wirklich darum geht, dass, und das ist vielleicht auch so in Richtung Nachhaltigkeit, ich glaube, viele Unternehmen fangen wirklich an, darüber nachzudenken, was haben sie eigentlich für einen Impact in der Gesellschaft und wie können sie sich eigentlich engagieren, sie wollen sich nachhaltiger aufstellen und ja, dann zum Beispiel auch mit uns zusammenarbeiten.
Danke, also es geht tatsächlich darum, also das ist gut, dass du es nochmal benannt hast, dass sie nicht so viel Einfluss gewinnen und dass ihr das auch euch aussuchen könnt und dass ihr vor allen Dingen so viele ja, Schultern habt, auf denen ihr sozusagen steht. Das macht die Sache sehr spannend. Wir kommen zum Ende, glaube ich, Friederike, ne? Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also ich habe jetzt gar nicht mehr so viele Fragen, weil du hast es ganz, ganz toll beantwortet, lieber Johannes, also Wahnsinn. Mit der Sozialunternehmung, das finde ich nach wie vor super spannend, also da könnten wir noch eine eigene Folge von machen. Friederike, hast du noch was?
Nee, ich bin aber jetzt ganz motiviert, bei der nächsten Runde Black Turtle mitzumachen, weil ich habe mir tatsächlich einen Acker gemietet und habe richtig Bock, altes Saatgut mal ausprobieren. Und da ich noch keine Ahnung habe, freue ich mich dann über die Tutorials, die ich dann bekomme von euch.
Sehr schön, das klingt gut.
Am Ende müssen wir nochmal sagen, dass wir auch, wenn wir Namen genannt haben von Firmen oder so, dass wir von denen nichts bekommen oder nichts bekommen wollen. Ja. Und, also außer von euch. Aber nein, Spaß beiseite. Aber nee, also wir haben uns tatsächlich beide schon angemeldet. Ich habe mich schon vor längerer Zeit angemeldet, Friederike, das wollte ich nur sagen, für Black Turtle. Also das, aber vielleicht zählt dann nicht das Prinzip, wer zuerst da war. Ja, vielen Dank, Johannes. Also du hast uns echt richtig gut gesagt, was ihr macht und so. Ich glaube, auch alle HörerInnen, die haben jetzt auch verstanden, was ihr macht. Und ja, ganz, ganz toll. Ja, danke an dich, Friederike. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, freue mich irgendwie auf die nächste Folge. Macht's gut.
Danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.